Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Er will es nochmal wissen. Seit gut 8,5 Jahren ist Winfried Kretschmann jetzt Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er ist der einzige Grünen-Politiker, der es bisher an die Spitze einer Landesregierung in Deutschland geschafft hat. Und jetzt hat er angekündigt, dass er bei den nächsten Landtagswahlen noch einmal kandidieren möchte. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um einen Lärmschutzdeckel für die Autobahn A7 in Hamburg und um eine Partei, die eine Spitze sucht. Die SPD-Regionalkonferenzen machen Halt in Erfurt. Wer in Deutschland als Politiker etwas werden will, für den gab es lange Zeit so etwas wie eine goldene Karriereregel. Er sollte sich die Partei, in die er eintritt, gut aussuchen. Wer beispielsweise Ministerpräsident oder gar Bundeskanzler werden will, ja, für den gab es lange Zeit auch nur 3 Möglichkeiten. SPD, CDU oder, na gut, in Bayern natürlich auch noch die CSU. Doch die Zeiten haben sich geändert. In Umfragen liegen Union und Grüne immer häufiger eng beieinander und oft genug liegen die Grünen sogar deutlich vor der SPD. Und in Baden-Württemberg? Tja, da regiert inzwischen seit 8 Jahren der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann als Ministerpräsident. Und das möchte der auch gerne weiterhin tun. Heute hat der 71-jährige Kretschmann angekündigt, dass er bei den nächsten Landtagswahlen noch einmal kandidieren will. Mehr dazu von unserer Landeskorrespondentin Uschi Götz.
Noch war Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht im Presseraum des Landtags. Da twitterte seine Partei kurz vor 11 die Entscheidung. Kretschmann wird für eine 3. Amtszeit kandidieren. Kurz danach trat er dann vor die Presse und bestätigte:
Werde also wieder meinen Hut in den Ring werfen.
Kretschmann ist laut Umfragen bundesweit der zurzeit beliebteste Ministerpräsident. 8 Jahre ist er nun im Amt. Bei der Landtagswahl 2021 wird der bekennende Katholik 72 Jahre alt sein. Immer häufiger thematisiert der Junior-Koalitionspartner CDU das Alter des Regierungschefs. Kretschmann sagte soeben, entscheidend sei, ob man dem Amt körperlich und geistig gewachsen sei.
Alter hat eine lange Zeit eine Rolle gespielt. Davon bin ich abgekommen, vom physiologischen Alter. Schon damals, als ich Jerry Brown getroffen habe, gemerkt habe, wie dieses raumfüllende Kraftpaket mit seinen 80 Jahren Welt gestaltet und gestalten will. Also ich glaube, das ist nicht das Entscheidende.
Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown war noch mit 80 Jahren im Amt. Eine 4. Amtszeit strebe er allerdings nicht an, sagte Kretschmann heute gut gelaunt. Auf die Frage, ob er für eine ganze Legislaturperiode zur Verfügung stehe, antwortete der Grünen-Politiker leicht ausweichend.
Ob man das dann auch tatsächlich so lange macht, das hängt ja von vielen Dingen ab. Ja, man ist dann nicht Prophet in eigener Sache. Also ich hatte natürlich jetzt vor, Ihnen zu sagen, ich bin gesund und fühle mich fit. Aber nach dem, was ich von der Kollegin Schwesig erfahren habe, muss man halt sagen, das weiß man in Wirklichkeit nicht.
Sandra Detzer, Co-Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, betonte, Kretschmann sei der richtige Spitzenkandidat.
Für eine ambitionierte, für eine wachsende grüne Partei, die vorwärts will, die gestalten will, die gern Verantwortung übernimmt und die vor allen Dingen noch viel vorhat. Und angesichts des fundamentalen Wandels, Winfried, du hast es gesagt, der Gesellschaft braucht es einen Regierungschef, der Erfahrung hat, der mit Besonnenheit an die Aufgaben herangeht, aber eben auch mit Neugier, ja, mit Veränderungsbereitschaft und mit Zuversicht und der genau einfach da die richtige Mitte und das Maß findet. Und ich glaube, Mitte und Maß verkörpert in der Politik niemand so gut wie du, Winfried.
Auch aus Berlin kamen die ersten Reaktionen. Kretschmann genieße großes Ansehen und Vertrauen und schaffe es auf besondere Weise, Bindekraft für die Breite der Gesellschaft zu entfalten. Das sagten die Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck in einer ersten Erklärung. 2011 wurde mit Kretschmann erstmals in Deutschland ein grüner Ministerpräsident. 2016 waren die Grünen mit Kretschmann an der Spitze als stärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgegangen. Die CDU landete auf dem zweiten Platz und musste sich bei der Regierungsbildung als Juniorpartner begnügen. Das soll sich bei der Wahl 2021 ändern. Für die Christdemokraten zieht Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf. Eine selbstbewusste und erfahrene 54-jährige Politikerin, von der Kretschmann sagt:
Das wird eine harte Auseinandersetzung geben. Die Frau Eisenmann ist nun eine absolut respektable Konkurrentin und Gegnerin. Das ist jetzt nicht ein Spaziergang, ich habe da nichts gepachtet. Wahlkampf heißt der Wahlkampf. Den Eindruck will ich nun auch in keiner Weise erwecken, sondern wir werden Freude und Engagement auch mit Zuversicht in den Wahlkampf gehen. Aber wir wissen, ein Wahlkampf ist ein Kampf.
Eisenmann ließ heute mitteilen, sie habe zu keinem Zeitpunkt mit einem anderen Gegenkandidaten als Winfried Kretschmann gerechnet. Man freue sich auf einen fairen und in der Sache harten Wettbewerb. Klar sei aber auch, keiner habe in einer Demokratie das Amt gepachtet.
Winfried Kretschmann will's noch mal wissen, das war der Beitrag von Uschi Götz. Wer soll's machen? Wer soll in die Fußstapfen von Willy Brandt, von Gerhard Schröder und der eher glücklosen Andrea Nahles treten? Die Suche nach der neuen SPD-Parteispitze zieht sich nun schon eine ganze Weile hin. Inzwischen gibt es 7 Kandidatenduos und einen Einzelbewerber und sie alle stellen sich auf 23 Regionalkonferenzen dem Parteivolk vor. Gestern war eine der wenigen Stationen in Ostdeutschland. Henry Bernhard hat die Stimmung auf der SPD-Regionalkonferenz in Erfurt eingefangen.
Unser Thüringen ist ein wunderschönes Land. Hier leben fleißige Menschen.
Am Anfang des Abends steht ein etwas bizarres Video.
Thüringen ist ein starkes Land. Unsere Wirtschaftskraft wächst. Aber wächst auch die Zufriedenheit?
Der Film in hartem Schwarz-Weiß zeigt einen kahlköpfigen Mann, der allein über einen See rudert.
Im Dorf gibt es kaum einen Arzt. Kein Bus fährt in die nächste Stadt.
Es ist Wolfgang Tiefensee.
Unsere Schulen leben in der Kreidezeit. Wo bleiben die modernen Medien? Das müssen wir besser machen.
Tiefensee ist SPD-Vorsitzender und Spitzenkandidat in Thüringen. Und weil dort Ende Oktober der Landtag neu gewählt wird, darf er die 7. Auflage der SPD-Kandidatentour in Erfurt mit einem kleinen Werbeblock eröffnen.
Der Lohn ist zu niedrig. Wir brauchen einen höheren Mindestlohn, damit das ganze Gefüge hochgeht. Die Pflegekräfte haben keinen Tarifvertrag. Das ist schlecht. Rente. Wir brauchen die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Das ist ganz wichtig.
Die Themen, die Tiefensee anspricht, sind auch die der gut 300 Genossen, die nach Erfurt gekommen sind. Immerhin fast jeder 10. im Landesverband. Sie kommen mit großen Erwartungen.
Ja, die müssen eigentlich sagen, wir wollen raus aus der GroKo, das wäre mir schon mal wichtig. Und dann halt wirklich mal konsequent nach vorne und nicht immer nur sagen, das ist wichtig und wenn es nicht kommt, dann keine Konsequenzen ziehen. Also für mich ist das Thema Grundrente ganz entscheidend. Also ich finde es ein bisschen schade, dass wir gerade wieder irgendwie ein neues Thema hier durchs Dorf jagen. Nämlich Klima ist auch wichtig, aber Grundrente. Grundrente, Grundrente, Grundrente.
Es geht um den ländlichen Raum oftmals, der als abgehängt beschrieben wird. ÖPNV-Anbindung, Internetausbau, Erreichbarkeit der Behörden. Einen stärkeren Fokus auf den Osten zu legen bezüglich Ministerien. Der Osten muss industriell gestärkt werden, behördenmäßig gestärkt werden.
Der Abend verläuft in den schon gewohnten, routinierten Bahnen wie an den Abenden zuvor. Vorstellungsrunde, Fragerunde in Paaren, Publikumsfragen. Alles im Minutentakt. Solidarität ist wohl das häufigste Wort. Jede Forderung, die Große Koalition in Berlin zu verlassen, wird mit starkem Beifall begrüßt. Und viele Kandidaten finden noch eine Oma im Osten, um ihre Ostkompetenz nachzuweisen, wie Saskia Esken.
Wir beide haben auch Verwandtschaft im Osten und insofern sind wir sowieso im Gespräch. Ja? Und man kann deutlich merken, dass eben diese Biografie nicht nur einen wirtschaftlichen Zusammenbruch erlebt hat, sondern dass eben auch die Zivilgesellschaft ein Stück zusammengebrochen ist, dass man die Solidarität, die man früher empfunden hat, nicht mehr kennt. Und da, glaube ich, kommt es darauf an, dass wir wieder mehr zuhören und dass wir gerade auch den Osten in allen Gliederungen der SPD stärker beteiligen.
Die Genossen lassen es sich nicht zweimal sagen und fragen ausgiebig, kontrovers und lang.
Ja, mein Name ist Gabriele Reichstein. Ich habe eine Frage zu der von euch allen sehr viel zitierten Solidarität. Die Aufstellung der Liste zur Europawahl war meines Erachtens ausgesprochen unsolidarisch. Der Osten ist in Die ostdeutschen Bundesländer sind abgehängt worden. Wir haben keine Vertreter mehr im Europaparlament. Wie stellt ihr euch vor, dass das anders gehen will? Und es ist eigentlich egal, weil es geht eigentlich an alle westdeutschen Kollegen, die hier vorne sitzen, weil ich von denen wissen will, wie sie es anders haben wollen.
Olaf Scholz moderiert die Kritik schnell weg, aber es geht weiter.
Welche Rolle wird das Zukunftsprogramm Ost in eurem Tandem Boris Pistorius und Petra Köpping spielen?
Da ging es um ganz viele Punkte, die eben unter anderem heißen, dass Ostinteressen tatsächlich in bundesdeutscher Politik stattfinden müssen. Und dort ist es einfach so, dass ich merke, wenn man nur darüber redet und sich nicht für verantwortliche Positionen meldet, werden wir es nicht ändern. Und ich merke das auch, das mögen mir meine Mitbewerber verzeihen, aber in allen Regionalkonferenzen, die wir durchgeführt haben, es gibt 23, 5 davon finden in Ostdeutschland statt. Alle anderen sind in Westdeutschland. Da spielt das Thema Ostdeutschland kaum eine Rolle. Deswegen habe ich mich beworben.
Vielen Dank.
Nach gut 2,5 Stunden haben es die 14 Kandidaten auf der Bühne geschafft. Aber viele Genossen stehen noch um sie herum, diskutieren weiter. Das Interesse der Basis an der Kandidatenvielfalt ist groß. Die meisten scheinen zufrieden mit dem Abend.
Also es war sehr aufschlussreich. Ich denke, jeder Kandidat hatte ausreichend Möglichkeit, sich zu präsentieren und auch Beweggründe darzulegen. Also vollauf zufrieden.
Sind denn Ostthemen genügend zur Sprache gekommen?
Meiner Meinung nach ja, ich denke schon, das hat die Masse bewegt, war natürlich dann viel auch einseitig eben, aber ich denke schon.
Dass auch die Diskussion wieder belebt wird, dass alle mitgenommen werden und dass es noch in Thüringen, in Erfurt kurz vor der Landtagswahl stattfindet, finde ich super, damit hier auch rechtspopulistische Parteien keine Mehrheit finden.
Partei sucht Spitze. Henry Bernhard war das von der SPD-Regionalkonferenz in Erfurt. Eigentlich ist der Fall klar, wenn irgendwo Autobahnen gebaut oder erweitert werden sollen, dann sind Proteste vorprogrammiert. Schließlich sorgen Autobahnen und vor allem die Autos und die Lkw darauf für Lärm und Dreck. Und seien wir ehrlich, darüber freuen sich Anwohner nur in den allerseltensten Fällen. Ganz anders ist das zurzeit in Hamburg. Dort sind die Menschen an der Autobahn A7 froh, dass endlich etwas passiert. Die Autobahn dort soll erweitert werden, von 3 auf 4 Spuren je Richtung. 8 Spuren sollen es also werden. Allerdings könnten über der Fahrbahn künftig Kartoffeln und Mohrrüben wachsen. Denn die Autobahn dort bekommt einen ganz besonderen Lärmschutzdeckel. Einzelheiten von Axel Schröder.
So hört sich die A7 an, bei Hamburg Höhe Eidelstedt. Rund 150.000 Autos und Lkw sind auf der Nord-Süd-Achse täglich unterwegs. Und so klingt die gleiche Autobahn in Hamburg-Schnelsen. Die einzigen Fahrzeuge, die hier Lärm machen, sind die kleinen Bagger auf dem neuen, 1 Meter dicken Betondeckel über der Autobahn.
Der Baustellenlärm ist kann man vergessen. Vernachlässigen, die sind ja sowieso bald fertig. Was wir hier festgestellt haben, ist, dass man eigentlich das Gras wachsen jetzt hört.
Petra Held wohnt seit 30 Jahren an der A7 in einem kleinen Giebelhaus mit Vorgarten und Garage. Keine 10 Meter entfernt standen einst Schallschutzwände, dahinter fiel der Hang steil ab, unten donnerte der Verkehr vorbei.
Wie war das, als es den Deckel noch nicht gab? Hat man sich irgendwann dran gewöhnt?
Also man hat sich dran gewöhnt. Ich wohne ja nur schon über 30 Jahre hier. Man hat sich dran gewöhnt. Also es war zu Anfang, hat man seine Späße gemacht und gesagt, hörst du die Autobahn? Nein, nein, nein. Aber man hat sie gehört, dieses ständige Rauschen. Man hat auch die, wenn auf der Autobahn ein Stau war, man hat es gehört. Man hat es wahrgenommen und gesagt, ah, es steht wieder. Brauchst gar nicht losfahren, wenn man irgendwo hin wollte. Und jetzt ist es ruhig.
Ab Oktober sollen beide Tunnelröhren in Nord- und in Südrichtung freigegeben werden. Noch rauscht der dichte Verkehr nur durch die östliche Röhre. Das Gegenstück ist noch gesperrt. Nur ein paar Baustellenfahrzeuge sind im leeren Tunnel unterwegs.
Also wir sind südlich des Tunnels Schneisen. Hier sieht es schon ganz wunderbar aus. Hier fehlt noch ein bisschen Markierung. Aber es ist so, dass wir jetzt so vom Baufortschritt im Probebetrieb sind.
Florian Zettel arbeitet für die Via Solutions Nord. Die Firma organisiert für die Unternehmen Hochtief, DIF und Chemner Bau das Projekt A7-Deckel. Im April wurde schon der noch längere Tunnel in Hamburg-Stellingen für den Verkehr geöffnet. Und in den 20er Jahren soll ein dritter Abschnitt gebaut werden, 2 Kilometer lang in Hamburg-Altona. Als die Idee der Tunnelbauten vor fast 20 Jahren entstand, ging es den Planern vor allem darum, die A7 zu verbreitern. Der wachsende Verkehr sollte fließen, möglichst ohne Staus. Das Problem: Mehr Verkehr führt auch zu mehr Lärm. Und nach den Berechnungen der Planer war klar, das Dröhnen einer 8-spurigen A7 wird die Grenzwerte der Bundesemissionsschutzverordnung deutlich überschreiten. Die Lösung war der Deckel. Noch zieht sich das Bauwerk wie eine hellgraue Betonwüste durch Schnelsen. Aber schon bald soll sich das ändern, erzählt Florian Zettel oben auf dem Deckel.
Hier kommen 2 Sorten von Erde drauf. Wir müssen quasi als Bauleistung den Unterboden hier abliefern, 90 cm. Also das ist ein ganz spezieller Mutterboden oder Boden, der darauf kommt. Und erst wenn der von uns aufgebracht ist, dann kann das Bezirksamt Eimsbüttel im Grunde den Oberboden andecken und dann können da später die Kleingärten drauf entstehen.
Die Kleingartenidee für den Schnelsener Deckel entstand im Hamburger Rathaus. Weil die Stadt mit rund 200 Millionen Euro am Deckelprojekt beteiligt ist, suchte der Senat nach einer Gegenfinanzierung und fand sie in einem Deal, der zwar auf wenig Gegenliebe stieß, aber Schritt für Schritt durchgezogen wird. Die Parzellen einer alten Schrebergartenkolonie in Altona werden geräumt und als Bauland verkauft. Dafür bekommt ein Teil der Gartenfreunde eine Ausgleichsfläche auf dem Autobahndeckel. Die Menschen an der heute so stillen Autobahntrasse genießen jedenfalls die Ruhe vor der Haustür und im Garten. Gabi Martens ist eine von ihnen, sitzt bei einem Café im hellen Wintergarten. Als der Deckel geschlossen wurde, war sie im Urlaub an der Ostsee.
Ich bin zurückgekommen und ich war erschüttert über die Stille. Es war auf einmal so anders. Es war so herrlich, also großartig für alle Anwohner. Und ja, ich freue mich sehr.
Kleingärtnern über der Autobahn, das geht demnächst in Hamburg auf dem Lärmschutzdeckel der A7. Das war der Beitrag von Axel Schröder. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Thekla Jahn mit Campus und Karriere. Thema bei ihr unter anderem planbare Karrierewege in die akademische Welt. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.